Guten Morgen. Seid ihr wach? Es gibt Christen, die sagen, das Alte Testament ist nicht so wichtig. Hauptsächlich, wir kennen das Neue Testament. Ich liebe das Alte Testament. Wisst ihr warum? Es ist voll mit Evangelium. Überall begegnet uns irgendwo ein Hinweis auf das, was der Vater sich ausgedacht hat, um uns den Heilsweg zu ermöglichen. Und das ganze Alte Testament ist voll mit Hinweisen. Deshalb, ich liebe es, diese Geschichten zu lesen und da zu entdecken, wie Gott das alles, wie Gott die ganze Bibel hindurch seinen Heilsweg geplant und ausgeführt hat. Denn das fing nicht erst im Neuen Testament an. Das fing nicht erst an, als Jesus kam, sondern vor Erschaffung der Welt hat der Vater sich das alles ausgedacht. Bevor der erste Mensch geschaffen wurde, hat er schon gewusst, was kommen würde und hat alles schon so in genialer Weise sich ausgedacht, dass er uns ermöglichen würde, zu ihm zu kommen. Und der Paulus schreibt in Römer 15, Vers 4 bis 5, und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Und damals gab es nur das Alte Testament. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Wir wollen heute mal eine Person aus dem Alten Testament herauspicken, nämlich Mose, der wurde heute schon mal genannt. Ich finde es interessant, dass der Edmund da auch auf den Mose gekommen ist. Und wir werden jetzt gleich auch diese Geschichte lesen, die er erwähnt hat, nämlich die Berufungsgeschichte. Und wir wollen mal schauen, was wir lernen können aus dieser Geschichte, wie Mose Gott begegnet ist. Eigentlich muss ich besser sagen, wie Gott Mose begegnet ist. Denn Mose hat nicht Gott gesucht, sondern umgekehrt. Und wisst ihr was? Ihr habt nicht Gott gesucht, sondern Gott hat euch gesucht. Und wir wollen das jetzt einfach mal lesen, diese Geschichte aus 2. Mose 3. Die Vorgeschichte kennt ihr vielleicht. Damals, als Jakob und Josef noch lebten und Josef nach Ägypten kam und dann plötzlich von einem Häftling in irgendeinem Gefängnis bis zum zweiten Mann des Staates unter dem Pharao geworden ist, der alle Macht in seiner Hand hatte. Und dann kam die Hungersnot in Israel und seine ganze Familie ist dann nach Ägypten gekommen, weil dort es zu essen gab. Und dann haben die mehrere hundert Jahre dort gelebt und später wurden sie zu Sklaven und haben dort Ziegelsteine hergestellt und haben dann nicht unter besonders tollen Umständen gelebt. Und Mose kam dann zu einer Zeit zur Welt, als das Volk Israel damals total unterdrückt war. Von einer israelitischen Frau geboren, aber von der Tochter des Pharao sozusagen mehr oder weniger adoptiert und am Hof des Pharao aufgewachsen, hatte dann aber mitbekommen, wie es seinem Volk ging, und hat dann irgendwann gedacht, jetzt wird's mir zu bunt, hat das selbst in die Hand nehmen wollen, hat dann irgendeinen Ägypter mal nebenbei erschlagen und musste dann fliehen. Und dann war er 40 Jahre in der Wüste und hat Schafe gehütet. 40 Jahre hat der irgendwo, ist er mit den Schafen da rumgezogen und hat die gehütet. Und dann kommt diese Geschichte. Und die lesen wir jetzt. 2. Mose 3. Dort lesen wir: Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Einmal trieb er die Herde tief in die Wüste hinein und kam an den Horeb, den Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch loderte. Mose sah, dass der Busch brannte, aber von den Flammen nicht verzehrt wurde. Warum verbrannt der Dornbusch nicht? Fragte sich Mose. Diese außergewöhnliche Erscheinung muss ich mir doch mal aus der Nähe ansehen. Hätten wir vielleicht auch gemacht. Hm? Als der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, rief er ihm aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose. Ja, bitte, fragte Mose. Komm nicht näher, befahl der Herr. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Dann sagte er: Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr fuhr fort: Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie sie wegen ihrer Peiniger um Hilfe schrien, und ich weiß, wie sehr sie leiden. Deshalb bin ich herabgekommen, um mein Volk aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will sie aus Ägypten herausführen und in ein schönes und weitläufiges Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich gebe ihnen das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, jede Menge Iter. Ja, die Hilfeschreie der Israeliten sind zu mir gedrungen und ich habe gesehen, wie sehr die Ägypter sie quälen. Und jetzt kommt's: Darum, mach dich auf den Weg. Ich sende dich zum Pharao, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführst. So, es geht noch ein bisschen weiter. Mose war da ein bisschen geschockt und hat das eigentlich gar nicht so richtig machen wollen. Hat dann jede Menge Einwände gebracht. Aber Gott hat ihn gesandt. Und wir wollen in dieser Predigt und in der nächsten, Anfang Dezember, uns mit diesem Thema Berufung beschäftigen. Ich hatte vor längerer Zeit mal eine Predigt gehalten. Da habe ich versucht, den Unterschied deutlich zu machen. Denn ich bin überzeugt, dass es eine ewige Bestimmung für uns Menschen gibt. Die ewige Bestimmung ist die, dass wir in einer vertrauten, liebevollen Vater-Kind-Beziehung zum Vater leben, dass wir ihn anbeten und mit ihm zusammenleben. Das ist unsere Bestimmung. Aber solange wir hier auf der Erde sind, haben wir auch eine Berufung. Mose bekommt hier seine Berufung. Und wir wollen heute uns mal 5 Punkte anschauen, 5 Aspekte, was es mit dieser Berufung auf sich hat. Punkt 1. Jeder, der gerettet ist, ist auch berufen mit einer heiligen Berufung. Jeder. In 2. Mose 3, Vers 4 bis 5 haben wir gelesen, als der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, rief er ihm aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose. Ja, bitte, fragte Mose. Komm nicht näher, befahl der Herr. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Du stehst auf heiligem Boden. Warum war der Boden heilig? Nicht, weil so toll der Boden war, sondern weil da die Gegenwart Gottes war. Gott ist der heilige Gott. Das hat sich übrigens auch nicht geändert. Gott ist immer noch der heilige Gott. Und wir könnten ihm nicht begegnen. Wir können keine Sekunden in seiner Gegenwart aushalten, wenn wir nicht in der Gerechtigkeit Jesu vor ihn treten würden. Wenn wir nicht von Jesus die Gerechtigkeit Gottes bekommen hätten als Geschenk, hätten wir keine Chance, auch nur Sekunden in der Gegenwart Gottes auszuhalten, weil er heilig ist und wir nicht heilig sind. In 3. Mose 11, Vers 44 sagt dann Gott zu Mose, denn ich bin der Herr, euer Gott. Weiht euch mir und seid heilig, denn ich bin heilig. Und das Wort, das da steht für das hebräische Wort Kadash, das bedeutet, dass man sich für einen bestimmten Zweck hingibt, sich weiht. Also wenn Gott da zu dem Volk sagt, weiht euch mir und seid heilig, dann bedeutet das eigentlich, man könnte sagen, sondert euch von allem ab, was euch von mir trennt, weil ihr mir gehört und nur mir gehört. Das bedeutet heilig. Also nicht dieser Begriff, wie das die katholische Kirche vielleicht lehrt, dass es Heilige gibt, die besonders heilig leben. Das hat damit gar nichts zu tun. Sondern ein Heiliger ist jemand, der gesagt hat, ja, mein Leben gehört dir. Die Flasche gehört auch mir. Der Paulus schreibt in 2. Timotheus 1, Vers 8 und 9. Schäme dich also nicht, Zeugnis abzulegen für unseren Herrn oder für mich, seinen Gefangenen, sondern nimm mit mir teil am Leiden für das Evangelium, predige weiterhin ungeachtet der Umstände, gemäß der Kraft Gottes, denn seine Kraft ist unbesiegbar. Und jetzt kommt's, gebt genau Acht. Denn er hat uns befreit und gerettet und uns berufen mit einer heiligen Berufung. Eine Berufung, die zu einem geweihten Leben führt, einem abgesonderten Leben, einem Leben mit Sinn. Nicht aufgrund unserer Werke oder aufgrund irgendeines persönlichen Verdienstes. Wir können nichts tun, um dies zu verdienen, sondern aufgrund seiner Absichten und seiner Gnade, seiner erstaunlichen, unverdienten Gunst, die uns in Christus Jesus vor Erschaffung der Welt vor ewigen Zeiten schon gewährt wurde. Und das griechische Wort, das hier steht für heilig, bedeutet genau dasselbe, absondern. Das kann man sich begreiflich machen für diese Gefäße zum Beispiel, die im Tempel damals gebraucht wurden, zum Beispiel goldene Kannen und so weiter, die wurden am Anfang geweiht für diesen Gebrauch im Tempel und dann durften sie für nichts anderes mehr benutzt werden. Sie waren dann heilig, sie waren abgesondert und nur noch für diesen Gebrauch bestimmt. Und das bedeutet heilig, und wenn hier steht, er hat uns gerettet und berufen mit einer heiligen Berufung, dann bedeutet das, jeder, der hier sitzt, soweit er gerettet ist, darf ich mal fragen, wer weiß, dass er gerettet ist? Mal Hand hoch. Wer es nicht weiß, kommt bitte nachher zu mir, dann reden wir darüber. Wer weiß, dass er berufen ist? Gehen schon weniger Hände hoch. Wenn ihr gerettet seid, das heißt, wenn ihr irgendwann mal gesagt habt, ja, Jesus, ich nehme das an, was du für mich am Kreuz gemacht hast, ich nehme das für mich in Anspruch, ich nehme dieses Opfer für mich in Anspruch, ich gebe dir meine Sünde und nehme dafür deine Gerechtigkeit für mich als Geschenk und ich gehöre jetzt dir, du bist jetzt mein Herr und das heißt, du darfst jetzt über mein Leben bestimmen, dann bin ich heilig, weil er mich geheiligt hat. Das heißt, ich gehöre jetzt ihm. Und ich darf für nichts anderes mehr missbraucht werden. Ich bin für den Dienst der Gerechtigkeit, sagt Paulus dann, geweiht. Für die Absichten Gottes. Und wir sind berufen mit einer heiligen Berufung. Das bedeutet auch, er hat uns berufen und das ist ihm heilig. Seine Berufung ist ihm heilig. So, das heißt, jeder, der jetzt hier sitzt und Jesus angenommen hat als Herr, ist auch berufen. Jeder hat eine Berufung.
Oh, das Kabel hat auch eine Berufung.
So. Jeder, der hier sitzt und zu Jesus gehört, hat eine Berufung. Ich gehe sogar noch weiter. Jeder Mensch, der lebt, hat eigentlich schon längst eine Berufung. Selbst wenn er noch nicht mit Jesus lebt und ihm gehört, hat er eigentlich schon eine Berufung. Und das lesen wir in Psalm 139. Dort steht, ich danke dir, dass ich so überaus wunderbar bereitet bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Meine Wesensgestaltung war dir nicht verborgen, als im Dunkeln ich gebildet ward, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde. Deine Augen sahen mich schon als formlosen Keim und in deinem Buch standen eingeschrieben alle Tage, die vorbedacht waren, als noch keiner von ihnen da war. Das bedeutet, Gott hat eigentlich, wir sind kein Zufallsprodukt. Auch wenn das heute so diese materialistische Weltanschauung ist, dass wir eigentlich nur ein Zufallsprodukt sind. Wir sind kein Zufallsprodukt. Gott hat jeden von uns sich ausgedacht. In einer wunderbaren Weise. Jeder hat für Gott einen besonderen Wert. Weil er sein Geschöpf ist. Und deshalb hat er für jeden, der hier sitzt, auch schon, bevor er überhaupt geboren wurde, eine Absicht gehabt. Einen Plan für sein Leben. Für jeden von hier. Dein Leben ist nicht sinnlos. Es hat einen Sinn, weil Gott einen Plan mit deinem Leben verfolgt, weil er eine Berufung für dich hat, eine heilige Berufung. Deshalb die Frage, kennst du deine Berufung? Wenn nicht, wäre es Zeit, dass du sie kennenlernst. Aber wisst ihr, wir haben jetzt gerade gelesen, dass Gott sich das alles schon vor unserer Geburt ausgedacht hat für uns. Aber das bedeutet nicht, dass das alles automatisch geschieht. Ich kann euch das aus eigener Erfahrung, kann ich da Zeugnis geben. Vor mehr als 20 Jahren, so, da war ich doch Mitte 40, da hat Gott irgendwann zu mir gesprochen. Und hat gesagt, Uwe, ich möchte, dass du Pastor wirst. Schmeiß deinen Job und werde Pastor. Gehe zu einer Bibelschule. Und wisst ihr was? Ich habe es nicht gemacht. Ich hatte nicht den Mut dazu. Ich muss dazu sagen, ich hatte damals eine Managementposition. Ich habe richtig gut Knete verdient. Und ich habe es nicht gemacht. Gott hat später das so gemacht, dass ich dann trotzdem in den Lehrdienst, dass er mich da reinbuxiert hat, aber ich bin nicht Pastor. Wisst ihr, wenn ihr das nicht erkennt, was Gott mit euch vorhat, wenn ihr jetzt vielleicht gar nicht wisst, dass er einen Plan für euer Leben hat, wenn ihr gar nicht wisst, was er geplant hat und wie euer Leben eigentlich aussehen soll und was er für wunderbare Dinge vorhat mit euch, dann kommt das nicht automatisch so, dass sich das entwickelt. Sondern wir müssen das wissen und wir müssen mit ihm zusammen dann auch in die richtige Richtung gehen und müssen zulassen, dass er in unserem Leben das tut, was er sich ausgedacht hat. Also der erste Punkt war, jeder, der gerettet ist, ist auch mit einer heiligen Berufung berufen. Der zweite Punkt, die Berufung Gottes für dein Leben ist auch der Sockel, will ich mal sagen, die Grundlage für alle Verheißungen der Bibel. Wenn wir in der Berufung leben, dann können wir sicher sein, dass Gott uns alles zur Verfügung stellt, was wir zur Erfüllung der Berufung brauchen. Wir lesen in 2. Mose 4. Ach Herr, erwiderte Mose, also Gott hat ihn berufen und hat ihn nach Ägypten geschickt. Oder wollte ihn nach Ägypten. Und dann sagt Mose, ach Herr, erwiderte Mose, ich bin kein guter Redner. Das war ich noch nie. Und auch jetzt, wo du mit mir, deinem Diener, redest, ist es nicht besser geworden. Meine Worte sind unbeholfen und schwerfällig. Der Herr antwortete, wer hat dem Menschen den Mund gegeben? Wer macht ihn stumm oder taub, sehend oder blind? Doch wohl ich, der Herr. Und nun mach du dich auf den Weg. Ich selbst helfe dir beim Reden und zeige dir, was du sagen sollst. Wisst ihr, die Berufung hat eine Verheißung. Jede Berufung hat eine Verheißung, dass er uns mit allem versorgt, was wir brauchen dafür. Es wird nichts geben, was wir brauchen, um unsere Berufung auszuführen, was wir nicht von Gott bekommen werden. Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen. Es ist nicht immer so instantmäßig. Aber wir können sicher sein und felsenfest darauf vertrauen, dass uns nichts mangeln wird, was wir brauchen, um unsere Berufung auszuführen. In Römer 8 lesen wir, deshalb bin ich überzeugt, dass jedes Detail unseres Lebens fortwährend zum Guten verwoben ist, denn wir sind seine Geliebten, die berufen sind, seinen für uns entworfenen Plan zu erfüllen. Mal eine etwas andere Übersetzung, aber ich fand das jetzt so treffend für das, was wir besprechen. Alles, was uns begegnen wird, alle Umstände, die vielleicht widrig aussehen, wird er verkehren in etwas, was uns dient. Warum? Weil es dazu dient, unseren von ihm ausgedachten Plan für unser Leben auszuführen. Denn er wusste alles über uns, bevor wir geboren wurden, da haben wir es wieder, und er hat uns von Anfang an dazu bestimmt, die Gestalt seines Sohnes zu teilen. Das bedeutet, dass der Sohn der Älteste in einer großen Familie von Brüdern und Schwestern ist, die ihm ähnlich werden sollen. Nachdem er unser Schicksal im Voraus bestimmt hatte, rief er uns zu sich und übertrug seine vollkommene Gerechtigkeit auf jeden, den er berief. Und alle, die seine vollkommene Gerechtigkeit besitzen, hat er zusammen mit seinem Sohn verherrlicht. Er möchte, es ist sein absoluter Wille, dass er unser Leben mit dem reich macht, was dazu dient, seine Absichten für unser Leben auszuführen. Und wisst ihr, es gibt keinen sichereren Ort. Es gibt keinen Ort, wo wir so eine vollkommene Versorgung haben und wo wir so im Schutz leben dürfen, wie in der Mitte der Berufung Gottes. Wisst ihr, ich habe gerade euch erzählt, dass ich damals nicht den Mut hatte, meinen Job zu schmeißen, Pastor zu werden. Und wisst ihr, es hat nicht lange gedauert, da wurde ich arbeitslos. Ich war 6 Jahre arbeitslos. Da hätte ich ja eigentlich mal schnackeln müssen, was los ist. Ich bin manchmal schwer von KP. Ich war einfach nicht in der Berufung Gottes drin. Das war nicht so, ich behaupte nicht, dass Gott die Arbeitslosigkeit geschickt hat. Ich war einfach nicht in dem Segensstrom Gottes drin, den er für mein Leben vorgesehen hatte. Er hatte vor, mich mit allem zu versorgen, was ich dazu gebraucht hätte, um auf eine Bibelschule zu gehen und Pastor zu werden. Aber ich habe es nicht geschnallt. Dann hat er gesagt, na gut, wenn du so schwer von KP bist, dann machen wir es anders. Er hat diese Arbeitslosigkeit genutzt, um mir ein Feuer für sein Wort ins Herz zu pflanzen. Ich habe damals angefangen, die Bibel zu studieren. Und es hat so ein Feuer in mir angefangen zu lodern, dass ich habe 6-7 Stunden am Tag mindestens die Bibel studiert. Und je mehr ich studiert habe, desto mehr Hunger hatte ich nach Gottes Wort. Er hat auf dem Wege mich dahin geschubst, wozu er mich eigentlich berufen hat. Denn ich bin überzeugt, dass ich dazu berufen bin, zu lehren. Und deshalb ist es für mich wichtig, dass ich das auch mache. Weil wenn ich das mache, also Derek Prince sagt immer, seine Berufung ist auch die Lehre. Und wenn er da drin ist, fühlt er sich wie eine Ente im Wasser. Wie ist eine Ente auf dem Land, die ist so unbeholfen, die watschelt so hin und her. Aber wenn sie im Wasser ist, dann schwimmt sie elegant und so weiter. Ja? Oder vielleicht könnte man es auch mit einem Seehund vergleichen. Sie schaut mal, wie der am Land so hin und her robbt, schwerfällig. Aber wenn der im Wasser ist, und wenn ich jetzt das tue, was Gott von mir will, wenn ich die Bibel studiere und Lehren vorbereite, dann bin ich wie ein Fisch im Wasser. Dann spüre ich plötzlich, wie das lebendig wird in mir. Und wie Gott kommt und anfängt, sein übernatürliches Wirken da reinzugeben. Der Paulus selbst sagt in 1. Korinther 9, 16, den haben wir jetzt nicht in den Vers, der ist mir erst vorhin gekommen. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Das ist eigentlich so mein Vers, ne? Gott hat mich dazu berufen und ich weiß nicht, wozu er euch berufen hat. Jeder von euch hat eine einzigartige Berufung. Es ist nicht jeder zum Lehrer berufen. Es ist nicht jeder zum Evangelisten berufen. Er hat so unterschiedliche Berufungen für jeden. Das hat er bewusst so gemacht, damit die Gemeinden so leben und wissen, sie sind voneinander abhängig. Jeder hat eine bestimmte Berufung, die dazu beiträgt, dass das Gesamte gelingt. Jeder von euch hat einen Platz. Und wisst ihr, wenn ihr den nicht einnehmt, wird er nicht ausgeführt. Denn es gibt unter den 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde keine einzige Person, die eure Berufung ausführen kann. Nicht eine. Wenn ihr eure Berufung nicht ausführt, wenn ich also jetzt hart geblieben wäre und hätte gesagt, naja, das interessiert mich alles nicht, dann würde ich heute nicht hier stehen. Deshalb ist es wichtig für euch, dass ihr wisst, wozu ihr berufen seid. Dazu werden wir in der zweiten Predigt ein bisschen mehr hören. Punkt 3. Also das erste war, jeder ist, der gerettet ist, ist auch berufen. Punkt 2. Die Berufung ist der Raum der Verheißung. Punkt 3. Sei darauf gefasst, dass deine Berufung Dinge von dir verlangen wird, die du nicht aus eigener Kraft ausführen kannst. In 2. Mose 3 lesen wir von Mose wieder, der Herr fuhr fort, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird, ich habe gehört, wie sie wegen ihrer Peiniger um Hilfe schreien und ich weiß, wie sehr sie leiden. Deshalb bin ich herabgekommen, um mein Volk aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will sie aus Ägypten herausführen und in ein schönes und weitläufiges Land bringen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich gebe ihnen das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter und die ganzen anderen Iter. Ja, die Hilfeschreie der Israeliten sind zu mir gedrungen und ich habe gesehen, wie sehr die Ägypter sie quälen. Darum mach dich auf den Weg. Ich sende dich zum Pharao, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführst. Aber Mose entgegnete, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen? Wer bin ich schon? Wer bin ich schon? Aber Gott antwortete, ich werde dir beistehen. Und dies ist das Zeichen, an dem du erkennen wirst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mich an diesem Berg anbeten. Dann kommen noch ein paar andere Sachen.
Mose war so ähnlich wie ich, der hat sich lange gesträubt.
Gott sagt hier ständig, ich will das tun. Ich werde das Volk rausführen. Aber ich sende dich als mein Werkzeug dahin, damit du das ausführst. Aber ich werde es machen. In Matthäus 28 lesen wir, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, kurz bevor seiner Himmelfahrt, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Wem ist die Macht gegeben? Jesus. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Geht zu allen Völkern und macht zu Jüngern. Wisst ihr was? Das werden wir nie schaffen aus eigener Kraft. Wir können nicht einen einzigen Menschen zum Jünger machen, ohne dass der Geist wirkt. Wir können Zeugnis geben, ja, aber das, was in den Menschen geschieht, haben wir nicht in der Hand. Das ist sein Wirken. Lukas 9 lesen wir, Jesus rief die 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken gesund zu machen. Könnt ihr Kranke heilen? Wer kann Kranke heilen? Jesus kann in uns Kranke heilen. Jeder, der hier sitzt, kann Kranke heilen, wenn er das macht, indem der Geist in ihm wirkt. Ihr könnt es nicht aus eigener Kraft. Aber Jesus hat gesagt, geht hin, heilt Kranke. Predigt das Evangelium, heilt Kranke. Und in der Aussendungsgeschichte in Markus heißt es, das sind die Zeichen, die denen folgen werden, die an ihn glauben. Sie werden den Kranken Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Nicht aus unserer Kraft, sondern weil der Heilige Geist am Wirken ist. Wisst ihr, wenn ihr nur das tut, was man Menschen möglicherweise tun kann, dann seid ihr nicht in eurer Berufung. Gott wird immer wieder uns in Dinge schicken, in Aufgaben schicken, wie den Mose, die eigentlich unmöglich auszuführen sind. Warum? Weil er es machen will und damit wir von ihm abhängig bleiben. Es wird nie die Frage sein, was wir für Gott tun können. Es wird immer die Frage sein, was kann Gott durch uns tun? In 1. Korinther 12 gibt es einen Vers, der sagt, Paulus, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Ist auch nicht da drin. Das ist 1. Korinther 12, Vers 8, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig. 8 oder 9, so da in der Stadt. 1. Korinther 12, 8, 9. Da geht es um die Gaben des Geistes. Das heißt, Gott hat sich durch den Heiligen Geist Befähigungen ausgedacht, die er in uns wirken will, wenn wir in seiner Berufung handeln. Jeder von uns kann in seinem Leben das erleben, dass der Heilige Geist übernatürliche Dinge wirkt, wenn wir in seiner Berufung leben. Wenn wir das tun, was er durch uns tun will. Wenn wir offen sind für seine Berufung. Und das bedeutet, dass wir jeden Tag fragen, morgens aufstehen aus dem Bett und sagen, lieber Vater, was hast du heute vor? Was willst du machen durch mich? Zeig's mir. Schenk, dass ich nicht blind dran vorbeigehe. Bring mich mit den Leuten zusammen, mit denen du mich zusammenbringen willst und an denen du wirken willst. Und dann schenk mir offene Augen, schenk mir Worte der Erkenntnis, schenk mir einfach einen Blick dafür, was du da in der Situation tun willst. Und er wird es tun. Wir haben gesungen, dass so viel Macht im Namen Jesu ist. Und das stimmt. Es gibt nichts, nichts, was unmöglich ist durch den Heiligen Geist. Also Punkt 1, jeder ist berufen mit einer heiligen Berufung. Punkt 2, der Raum der Berufung ist der Raum der Verheißung. Drittens, Gott wird von dir Dinge fordern, die du nicht selbst ausführen kannst. Und viertens, der Weg in deine Berufung bringt auch leidvolle Erfahrungen mit sich. In 4. Mose 11 lesen wir, Mose sah die Leute von Israel, alle Sippen und Familien vor ihren Zelten stehen und hörte sie klagen. Die haben ja auf diesem Weg durch die Wüste ständig gejammert. Gott hat sie versorgt mit Manna und mit Wachten und was auch immer. Und ständig gab es wieder was Neues zu meckern. Und hörte sie klagen. Ein heftiger Zornausbruch des Herrn bahnte sich an. Mose war die ganze Sache leid und sagte zum Herrn, warum tust du mir deinen Diener dies alles an? Womit habe ich es verdient, dass du mir eine so undankbare Aufgabe übertragen hast? Dieses Volk liegt auf mir wie eine drückende Last. Schließlich bin ich doch nicht seine Mutter, die es geboren hat. Wie kannst du von mir verlangen, dass ich es auf den Schoß nehme und wie die Amme den Säugling und es auf meinen Arm in das Land trage, das du den Vätern zugesagt hast? Fleisch wollen sie. Sie liegen mir in den Ohren mit ihrem Geschrei. Woher soll ich Fleisch nehmen für ein so großes Volk? Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen, die Last ist mir zu schwer. Wenn du sie mir nicht erleichtern willst, dann hab wenigstens Erbarmen mit mir und töte mich, damit ich nicht länger diese Qual ausstehen muss. Das gab's öfters. Elia, Riesensieg über die Baalspriester und dann Depression. Wisst ihr, wir werden immer Dinge erleben und ich habe das in meinem Leben oft erlebt, dass gerade wenn so Hochzeiten waren, so Siege errungen wurden und so, dann können wir immer darauf gefasst sein, dass von der Gegenseite irgendeine Gegenwehr kommt. Der Feind ist aktiv und versucht uns zu torpedieren, wo er kann. Und je mehr geistliches Leben in unserem Leben entsteht, desto mehr Mühe wird er sich geben, uns zu torpedieren. Und Womack sagt immer, wenn du nicht mit dem Teufel zusammenstößt, dann bist du vermutlich in derselbe Richtung wie er unterwegs. In 2. Petrus 2, Vers 20 und 21 heißt es, habt ihr etwa Grund, euch zu rühmen, wenn ihr Unrecht begangen habt und dafür geschlagen werdet? Aber wenn ihr das Rechte getan habt und dafür leiden müsst, ist das eine Gnade Gottes. Und eben dazu habe ich euch berufen, hat er euch berufen. Ihr wisst doch, Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Autsch. Wisst ihr, nirgends ist verheißen, dass wenn wir mit Christus gehen, dass alles nur noch Schnullibulli und rosarot ist. Sondern wir können darauf gefasst sein, wenn wir mit ihm gehen, werden auch Schwierigkeiten kommen. Aber, er hat gesagt, ihr werdet Bedrängnis haben in der Welt, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Der Welt habt ihr Bedrängnis. Bei Luther steht da Angst, das stimmt gar nicht, da steht Bedrängnis. Ihr kriegt Probleme, wenn ihr mit mir geht. Ich verspreche es euch. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wir sind in Jesus mehr als Überwinder. Warum? Weil er der Überwinder in uns ist. In Markus 10, Vers 28 bis 30 lesen wir, da sagte Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte, und ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfacht wieder, jetzt in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, Achtung, jetzt kommt's, wenn auch unter Verfolgungen. Und in der kommenden Welt das ewige Leben. Wir sind aus dieser Welt nicht rausgenommen. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, aber wir sind noch auf der Welt. Und deshalb werden wir Bedrängnis erleben. Paulus war selbst jemand, der um des Evangeliums willen jede Menge Verfolgung erlebt hat. Er wurde mehrfach gesteinigt, er wurde ausgepeitscht, er wurde ins Gefängnis gesperrt. Also hat Schiffbruch erlitten. Also denkt dir irgendwas Schlimmes aus. Paulus hat es erlebt. Und er selbst schreibt an die Philipper, was seine Motivation ist, das alles auszuhalten. Philipper 3, Vers 8 bis 10. Dort schreibt er an die Philipper, mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und ich möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Wir sind dazu bestimmt, Christus ähnlich zu werden. Das heißt, dass wir nicht nur das tun, was er getan hat, so hat er es ja ausgedrückt in Johannes 14, Vers 12, ihr werdet das Gleiche tun, was ich getan habe. Nein, wir werden auch vieles erleben, was er erlebt hat, an Verfolgung, an Schmähungen, an was weiß ich. Und wir leben ja jetzt hier noch in einer Ecke der Welt, wo wir relativ wenig Verfolgung erleben müssen, mit steigender Tendenz. Wir müssen auf mehr uns gefasst machen, aber noch haben wir hier nicht die Situation, dass wir unser Leben und unsere Existenz bangen müssen. Es gibt Millionen Christen auf der Welt, bei denen das so ist. Millionen. Also wir haben es hier noch relativ easy. Aber trotzdem werden wir Gegenwind erleben. Trotzdem werden wir erleben, dass man uns hasst. Warum? Weil man Jesus hasst. Und es wird ein gewisser Leidensdruck immer entstehen, wenn man auf dem Weg Gottes ist. Der Führungskräftetrainer Dr. Samuel R. Gent, der hat mal gesagt, die besten Führungskräfte mussten mehr Schmerz ertragen. Die besten Führungskräfte mussten mehr Schmerz ertragen. Viele Menschen konnten nie mehr Einfluss haben, weil sie nicht über eine ausreichend hohe Führungsschmerzgrenze verfügen. Viele Menschen konnten nie mehr Einfluss haben, weil sie nicht über eine ausreichend hohe Führungsschmerzgrenze verfügen. Wer nicht leidet, führt nicht. Und wisst ihr, als Christen führen wir. Wisst ihr das? Wir sollen herrschen auf dieser Welt mit Christus, heißt es in Römer 5, Vers 17. Das Leid ist aber nicht dazu da, uns das Leben schwer zu machen. Das ist einfach so. Wir leben in einer gefallenen Welt, in der der Fürst dieser Welt sich noch austobt. Und deshalb werden wir Gegenwind erleben. Aber damit kommen wir dann zum fünften Punkt. Es ist nämlich eine Charakterschule. Ohne Leid wird unser Charakter nicht geformt. Wenn alles immer nur so easy ist, dann werden wir nicht im Inneren geformt. Nur durch Widerstände werden wir stark. Und der fünfte Punkt ist, nicht deine Talente und Fähigkeiten, sondern dein Charakter entscheidet über den Verlauf deiner Berufung. Du kannst noch so talentiert und fähig sein, wenn dein Charakter nicht in Ordnung ist, wirst du Schiffbruch erleiden. Mose hatte das auch so ein Problem. Der hat unter Zornausbrüchen gelitten. Der hat den Ägypter um die Ecke gebracht. Als er vom Berg mit den Gesetzestafeln runterkam und gesehen hat, was das Volk da veranstaltet hat, hatte die ihm Zorn auf die Erde geschmissen, kaputtgeschmissen. Also er schien ziemlich impulsiv gewesen zu sein. Und jetzt lesen wir eine Geschichte in 4. Mose 20, Vers 6 bis 12, die für ihn selbst eine fatale Auswirkung hatte. Es war nämlich wieder mal, sie waren in der Wüste unterwegs und das Volk hat wieder mal angefangen zu maulen, dass sie nichts zu trinken hatten. In der Wüste ist es nun mal trocken. So, also war das wieder mal so, dass das Volk gemault hat. Und dann lesen wir in 4. Mose 20, Vers 6 bis 12, Mose und Aaron wichen von der aufgebrachten Menge bis zum Eingang des Begegnungszeltes zurück und warfen sich dort nieder. Da erschien ihnen die Herrlichkeit des Herrn. Der Herr sagte zu Mose, nimm deinen Stab, ruf gemeinsam mit deinem Bruder Aaron das ganze Volk zusammen. Vor ihren Augen sollt ihr dem Felsen dort befehlen, euch Wasser zu geben. Auf dein Wort hin wird Wasser aus ihm sprudeln, damit Menschen und Tiere zu trinken haben. Mose holte den Stab aus dem Heiligtum, wie der Herr es ihm aufgetragen hatte. Gemeinsam mit Aaron ließ er die ganze Gemeinschaft beim Felsen zusammenkommen und sagte, ihr seid ein widerspenstiges Volk, schaut her, wir werden jetzt Wasser aus diesem Felsen fließen lassen. Mose hob seine Hand und schlug mit seinem Stab zweimal auf den Felsen. Da strömte so viel Wasser heraus, dass alle Menschen und Tiere genug zu trinken hatten. Aber der Herr sagte zu Mose und Aaron, ihr habt mir nicht vertraut und mich nicht vor den Israeliten als heiligen und mächtigen Gott geehrt. Darum dürft ihr dieses Volk nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Das war der Hintergrund. Eine ganz ähnliche Situation war schon mal gewesen. Volk hatte Durst, hat angefangen zu maulen. Und dann hat damals Gott zu Mose gesagt, nimm deinen Stab und schlag zweimal auf den Felsen. Und das hat er dann gemacht und dann kam Wasser. Und hier war jetzt das wieder so. Und Gott hat aber zu ihm nicht gesagt, schlag auf den Felsen. Er hat gesagt, sprich zu dem Felsen. Und was hat Mose gemacht? Mose, ach doch, ich weiß, wie das geht. Bum, bum. Warum war Gott so sauer darüber? Er hat nicht genau das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Er hat gedacht, er kannte sich jetzt aus. Er weiß, wie das geht. Wisst ihr, das ist gefährlich, wenn wir denken, wir wissen, wie es geht. Wenn wir Dinge mit Gott erleben, Übernatürliches erleben und dann denken, wir wüssten, wie es geht, dann könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass ihr auf die Schnauze fliegt. Weil Gott immer uns führen wird, wie wir es noch nicht gewöhnt sind. Warum? Damit wir wissen, wir sind von ihm abhängig. Und wir müssen ihm vertrauen. Wir müssen genau das machen, was er uns sagt. Sonst haben wir ein Rezept für Scheitern. Das ist genauso in der Gemeindearbeit. Wenn wir tolle Dinge erleben und denken, jetzt wissen wir, wie es geht und jetzt machen wir das ständig. Da wird nichts passieren. Weil wir jetzt dachten, jetzt können wir das machen. Und Gott will unseren Charakter formen. Und zwar in so einer Weise, dass wir solche Schwierigkeiten überwinden, indem wir genau auf das hören, was er uns sagt. Ja, noch schlimmer geworden dann. Mose hat es dann noch aufs Volk geschoben später. In 5. Mose 1, Vers 37 sagt er, auch auf mich war der Herr euretwegen zornig. Er sagte zu mir, du wirst das Land ebenfalls nicht betreten. Also er schiebt die Schuld auf das Volk. Jemand hat mal gesagt, wenn du den Umständen die Schuld für deinen Charakter gibst, ist das ungefähr genauso, als wenn du deinem Spiegel die Schuld für dein Aussehen gibst. Nochmal, wenn du den Umständen die Schuld für deinen Charakter gibst, oh, alles so schwierig und ich habe nur Probleme und was ich jammere. Wenn du deinen Umständen die Schuld für deinen Charakter gibst, dann ist es so, als wenn du dem Spiegel zu Hause die Schuld für dein Aussehen gibst. Der Spiegel spiegelt nur wieder, wie du aussiehst. Und wisst ihr, dass es viele Leute gibt, mit denen wir zu tun haben, die widerspiegeln, was in unserem Herzen ist? In unserer Bibelschule haben sie immer gesagt, das sind die Reibeisenchristen, an denen wir uns reiben. Und die uns gut tun, weil unser Charakter damit geformt wird. Wir werden nicht nur mit Leuten zusammen sein, mit denen wir uns nur abschmusen. Sondern wir werden erleben, dass wir auf Leute treffen, eigentlich haben wir keine Lust mit denen irgendwas zu machen. Aber sie sind es ist eine Familie Gottes. Habt ihr in eurer Familie nur Leute, die ihr den ganzen Tag abbusseln wollt? Wahrscheinlich nicht. Und bei Gott ist es genauso. Er stellt seine Familie zusammen und dann erwartet er von uns, dass wir charaktermäßig so uns von ihm formen lassen, dass wir es miteinander aushalten. Und wisst ihr, dass oft genug die Leute sagen, ach, hier gefällt es mir nicht, ich gehe zu einer anderen Gemeinde. Und wisst ihr, was dann passiert? Da werden wieder Leute auftreten, mit denen sie Schwierigkeiten haben. Weil nicht die anderen sind das Problem, sondern du bist das Problem. Du musst Verantwortung für deinen eigenen Charakter übernehmen. Nur dann kann Gott dich verändern. Und er will es tun. Wisst ihr, der Teufel versucht ja immer wieder, unsere Charakterschwächen aufzudecken und uns da zu versuchen. Er wird immer unsere schwächsten Stellen nehmen und da das Messer reinstecken. Ich weiß nicht, in welchem Bereich das bei dir ist. Bei vielen ist es vielleicht das Geld oder der sexuelle Bereich oder Macht oder keine Ahnung. Der Teufel weiß, wo du deine Schwachstellen hast. Und wenn du deinen Vater im Himmel nicht erlaubst, durch den Heiligen Geist deinen Charakter so zu verändern, dass du geistlich gesehen, ich habe mal über diese Hornhaut auf deine geistliche Hornhaut gepredigt, dass du eine geistliche Hornhaut entwickelst, die dich unempfänglich macht für das, was der Teufel in deinem Leben tun will. Das geschieht dadurch, dass Gott an dir wirkt, durch den Heiligen Geist, dass er dich empfindlich macht für das, was Gott will und unempfindlich für das, was der Teufel will. In Sprüche 11, Vers 3 lesen wir, die Rechtschaffenheit der Aufrichtigen leitet sie sicher, die Falschheit der Treulosen aber zerstört sie selbst. Charakterformung ist letztendlich auch Vorbereitungszeit.
Bill Johnson sagt immer, wenn wir warten müssen auf die Erfüllung unserer Verheißung oder Berufung, dann ist es meistens so, dass Gott uns so weit vorbereitet, dass wir seine Segnungen, dass seine Segnungen uns nicht umbringen. Und das hat mit unserem Charakter zu tun. Wenn wir nicht in der Lage sind, das zu handeln, was wir mit dem erleben. Charakter ist da gefordert. Wenn wir erleben, dass Übernatürliches geschieht und dann nicht abheben und sagen, oh, jetzt haben wir aber was erreicht. Wir haben schon für verschiedene Leute gebetet, die von Krebs geheilt wurden, meine Frau und ich. Da können wir uns nicht auf die Schulter klopfen, dass wir jetzt was Tolles vollbracht hätten, sondern wir sind uns bewusst, dass Gott gewirkt hat, dass er in seiner Gnade das wollte, dass die geheilt werden und wir deshalb als Werkzeug ausgeführt haben. Aber es war sein Wirken, nicht meins oder unseres. Und wenn wir charakterlich schwach sind, dann werden wir anfangen, wenn wir das Übernatürliche erleben, dass wir abheben. Wir werden anfangen, uns das selbst zuzuschreiben. Wir werden anfangen, so wie Mose auf den Stein zu schlagen, anstatt zu ihm zu sprechen. Im Dezember geht es weiter. Ich nenne noch mal die 5 Punkte von heute. Jeder, der gerettet ist, ist auch berufen mit einer heiligen Berufung. Die Berufung Gottes ist der Sockel für alle Verheißungen der Bibel. Drittens, sei darauf gefasst, dass deine Berufung Dinge von dir verlangen wird, die du nicht aus eigener Kraft ausführen kannst. Viertens, der Weg in die Berufung Gottes bringt auch leidvolle Erfahrungen mit sich. Und fünftens, nicht deine Talente und Fähigkeiten, sondern dein Charakter entscheidet über den Verlauf deiner Berufung. Ich werde jetzt gleich noch ein Gebet sprechen. Und wie ich das so gerne mache, wir werden hinterher ein Lied hören, das eingespielt wird. Und ich möchte, dass wir einfach Gelegenheit haben, mit Gott zu reden, eine Zeit lang. Und ich möchte euch mal ganz spezifisch bitten, dass ihr zu Gott betet und ihn bittet, dass er euch zeigt, welche Berufung auf eurem Leben ist. Bittet, dass er euch ganz klar macht, was er mit eurem Leben vorhat. Vielleicht wisst ihr es schon, dann fragt ihn, was die nächsten Schritte sind. Bittet einfach Gott, dass er euch aufzeigt, was hast du vor mit mir? Das wollen wir bei heute, also wollen wir nur so weit gehen und beim nächsten Mal geht es dann mehr darum, wie wir darauf reagieren. Okay, lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dich selbst aufgeopfert hast für uns, dass du dich hingegeben hast für uns. Und darum wollen wir uns auch dir hingeben. Wir wollen uns dir unterordnen. Du sollst unser Herr sein. Und wir wollen dir danken, lieber Vater im Himmel, dass du einen wunderbaren Plan für jeden von uns hast. Wir wollen dir danken, dass du etwas Wunderbares vorhast mit jedem. Und dass du dir das schon ausgemalt hast, dass du schon die guten Taten vorbereitet hast, in denen wir leben sollen. Gewirkt durch deinen Heiligen Geist. Darum mach uns empfänglich für dein Leiten. Mach uns empfänglich für das, was du vorbereitet hast. Zeig uns unsere Berufung. Zeig uns, was die nächsten Schritte sind. Zeig uns, was du machen willst, damit wir bereit werden. Damit du auf dieser Erde das umsetzen kannst, was du dir vorgenommen hast, Herr. Und du hast so viel vor, auch mit unserer Gemeinde. Darum schenk, dass jeder offen wird, dich tun zu lassen, was du willst, Herr. Amen.